Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Es geht in den nächsten 25 Minuten nach Kalifornien und wir machen auch noch einen kleinen Abstecher in die größte Stadt des Bundesstaates Washington, nach Seattle. Ich bin Tina Witte. Der berühmte Highway 1 in Kalifornien gilt als eine der spektakulärsten Küstenstraßen der Welt. Diese Straße windet sich entlang der Küste und bietet atemberaubende Ausblicke auf den Pazifik, steile Klippen und charmante Ortschaften. Doch an einem ihrer schönsten Abschnitte ist die Straße schon seit 2 Jahren und noch für unbestimmte Zeit nicht mehr befahrbar. Der Umweg ist hunderte Kilometer lang. Andreas Hein berichtet, was das für Touristen und Menschen vor Ort bedeutet.
Wieder wendet ein Auto kurz vor den orangefarbenen Kegeln auf der Straße. Hier geht es nicht weiter. Zwar wird die Sperrung schon Kilometer vorher angezeigt, trotzdem kommen einige genau hierhin. Ein leichter Wind, es duftet nach Zypressen und Zedern. Die schroffe Felswand trifft unterhalb der Straße auf den blauen Pazifik. Das ist eine der Stellen, die typisch ist für die Bilderbuchstrecke Route 1.
Es ist wunderschön zu sehen, wie sich hier die Berge und der Ozean treffen. Wahrscheinlich werden wir wiederkommen, um die komplette Route zu machen, denn allein dieser Abschnitt hier ist ja schon großartig.
Emily wohnt an der Ostküste, tausende Kilometer entfernt. Sie erfüllt sich, wie wohl viele hier, einen Traum. Doch seit 2 Jahren hat die Traumstrecke ausgerechnet beim berühmten Big Sur Nationalpark einen Makel. Sperrungen wegen verschiedener Erdrutsche. Steve, der hier einen Laden hat, wirkt verzweifelt, wenn er mal wieder Neuigkeiten von den Straßenarbeitern hört.
Sie sind ja dran und versuchen es. Jedes Mal, wenn sie Geröll wegschaffen, rutscht Neues nach. Sie werden im Zeitplan immer wieder zurückgeworfen wegen neuer Erdrutsche.
Die Bauarbeiter gehören im Moment zu Steves wenigen Kunden. Sein Daily Store und sein Bistro an der Route 1, das ist eine Art Kultrastplatz, eine alte Poststation. Zehntausende halten hier normalerweise an und kaufen aus seinem Sortiment. Frische Snacks, Souvenirs, Süßes oder Salziges. Doch jetzt ist es einfach nur bitter.
Everything's full, line out the door, wrapped around.
Sonst ist hier alles voll. Eine lange Schlange vor dem Laden, einmal ums Haus rum. Aber jetzt fahren sie nur kurz vorbei, wegen der Aussicht, und drehen dann gleich wieder um.
Genau an der Stelle, an der es nicht weitergeht, sitzt Chris. Ein Künstlertyp. Oberkörperfrei, er spielt auf seiner Gitarre, die er an einen kleinen Verstärker gestöpselt hat. Ganz so, als wollte er eine Attraktion sein für alle, die hier ihr Fahrzeug wenden. Will er aber nicht.
Ich sitze hier, um in mich zu gehen, schaue den Wellen zu und das inspiriert mich zur Musik.
What comes through the music?
Dieser Abschnitt der Route 1 hat schon seit jeher viele Kreative inspiriert. Die Schauspieler Elizabeth Taylor und Richard Burton haben hier gedreht. Orson Welles hatte hier ein Häuschen gekauft, einzig und allein, weil er nach einem Picknick ergriffen gewesen sein soll von diesem Fleck Erde. Genau dort steht seit den 50er Jahren das Restaurant Nepenthe, um das sich viele Geschichten ranken.
In diesem Restaurant waren schon die ganz Großen damals, wie Ernest Hemingway. Für die Philosophen und Kreativen war das hier ein Sehnsuchtsort. Hier spürt man also noch diese Atmosphäre und fühlt förmlich, über was sie so damals gesprochen haben.
Die Route 1 ist ein Ort der Stars. Für viele ist die Route selbst der Star. Chris will diesen Ort auch einfach nur genießen. Mit seinem zum Wohnmobil umgebauten Transporter ist er aus San Diego, also dem Süden, gekommen. Um hierhin zu gelangen, musste er einen großen Umweg durchs Landesinnere fahren und dabei auf hunderte Kilometer Küstenstrecke verzichten.
Ich bin schon viel gereist und würde sagen, das hier ist die amerikanische Riviera. Kaum bewohnt, nur wenige Häuser. Die Landschaft ist gigantisch. Hoffentlich wird die Straße irgendwann in 2025 wieder geöffnet.
Erdrutsche und abgestürzte Straßenteile gibt es immer wieder auf der Route 1. Manchmal sieht es aus, als hätte ein riesiges Monster ein Stück Fahrbahn aus dem Fels herausgebissen. In Wahrheit sind es Winterstürme und Waldbrände, die das Gebiet anfällig für Risse und Erdrutsche machen. Extreme Wetterereignisse durch den Klimawandel verschärfen das noch, befürchten Fachleute. Für die Sanierung wurde innerhalb der vergangenen Jahre fast eine Viertelmilliarde Dollar ausgegeben. Teilweise wurde die Straße verlegt, hunderte Meter weg von der Klippe. Ein hoher Preis, um die Traumroute zu erhalten. Aber sie ist für viele ein Once-in-a-Lifetime-Ziel. auch für Lorenzo aus Italien, der mit seiner Familie hier ist.
Das ist wirklich schade, denn wir wollten hier entlang, aber es ist gesperrt und ich weiß auch nicht genau, was da los ist. Ich bin zum allerersten Mal in den USA und ich habe immer davon geträumt, durch Kalifornien zu reisen, um das alles zu sehen, was man aus den Filmen so kennt.
Ein Horrorfilm ist die Route One im Moment für die Menschen, die hier kleine Hotels, Restaurants oder Läden betreiben. Die zuständige Verkehrsbehörde nennt keinen Zeitpunkt, wann die Straße wieder komplett geöffnet werden soll. Es ist schon jetzt die längste Straßensperrung in der fast 90-jährigen Geschichte des Highway Number One. Und weil immer wieder neue Erdrutsche drohen, sieht der Traum von Ladenbesitzer Steve inzwischen so aus.
Eine Lösung wäre vielleicht, einen Tunnel zu bauen oder irgendwas, was immer befahrbar ist und keine Probleme macht in der Zukunft. Vielleicht wäre das mal eine neue Idee.
Auch wenn es immer schwieriger und teurer werden könnte, die Route One zu erhalten, aus der Verkehrsbehörde heißt es too big to fail. Zu großartig und zu wichtig, um zu scheitern.
Der Yosemite-Nationalpark gehört zu den bekanntesten Touristenattraktionen von Kalifornien. Jedes Jahr wollen Besucher die beeindruckenden Granitfelsen oder Wasserfälle sehen. Sie kommen zum Wandern oder Raften und der Park ist auch eines der Traumziele für Kletterer. Manchmal treffen die Besucher dabei auch auf Bären in freier Wildbahn. Davor hatte unser Korrespondent in Kalifornien, Nils Dampfs, ziemlich Respekt. Er hat sich aber trotzdem ins Yosemite Valley gewagt und nimmt sie mit auf seine Reise.
Eine Gruppe Wanderer gratuliert allen, die oben ankommen. Ich hab's auch geschafft, bin kaputt, aber glücklich.
Die Oberschenkel brennen.
24 Stunden davor.
Wow! Jetzt kommen die ganzen Granitfelsen hier. Wahnsinn.
Ich fahre mit dem Auto ins Yosemite Valley.
Und da hinten ist auch schon der erste Wasserfall. Boah, okay, jetzt ist es ein bisschen wie Mittelerde.
Die Einfahrt kostet $35. Wichtig, im Sommer braucht man mit Auto eine Reservierung. Die gibt's für ein paar Dollar im Internet und sind limitiert. Es sollen einfach nicht so viele Autos im Park rumfahren. Es gelten aber auch Übernachtungsreservierungen für Hotels oder, wie in meinem Fall, für ein Zeltlager. Das Camp Curry liegt zwischen bis zu 40 Meter hohen Kiefern und fast senkrechten Gebirgswänden. Hier stehen hunderte schon aufgebaute weiße Zelte in unterschiedlichen Größen. Alle haben ein Vorhängeschloss. Eines der kleineren gehört heute Nacht mir.
Hallo. Da drin stehen zwei Betten, schon bezogen. Es gibt Moskitonetze, eigentlich alles da.
Es riecht etwas nach Bär.
Ich esse eine Pizza im Camp-Restaurant. Der Preis rund $30. Es ist wirklich teuer hier. Die eine Nacht im Zelt kostet knapp $200. Viel sympathischer als die Preise sind meine Tischnachbarn.
I'm Katie, I'm from London.
And I'm David, and I'm also from London.
Vor ein paar Stunden haben sie einen Bären gesehen in freier Wildbahn.
And the terrifying, terrifying, massive black bear was
just
sitting.
Das hat uns erschreckt. Das war ein großer Schwarzbär.
Your instinct is to like.
Dein Instinkt sagt, renn. Haben wir nicht gemacht. Wir haben Abstand gehalten. Er hat uns nicht bemerkt. Wir sind einen anderen Weg gegangen.
He didn't seem to notice us, and then we just turned and walked the other way.
Zurück im Zelt.
Licht ist auch hier, eine Birne. Okay, gute Nacht. Es ist 2.30 Uhr in der Nacht und es ist absolut still. Das Einzige, was ich hören kann, ist ein Wasserrauschen eines Flusses in der Nähe.
Und so klingt das Rauschen ganz nah. Der nächste Morgen. Ein Gebirgsbach schießt an mir vorbei. Ich bin auf dem Mist Trail. Das ist einer der beliebtesten Wanderwege im Yosemite Park.
Okay, eine Brücke, zwei Wasserfälle, 5 Kilometer hoch, 5 Kilometer wieder runter. Let's go!
Bären habe ich noch keine gesehen. Tourist Matthias aus Köln schon.
Da ist uns tatsächlich auch ein paar Meter erstmal hinterher gegangen. Und dann haben wir auch ja gelernt, dass wir ein bisschen mehr Geräusche machen sollen. Ich habe gerade so geklatscht, dass der dann quasi irgendwo in die Büsche dann verschwunden ist.
Es hat rund 25 Grad, blauer Himmel. Ich bin froh, zwischendurch meine Flasche an Wasserstellen auffüllen zu können. Die 880 Höhenmeter spüre ich nämlich ziemlich schnell.
Alle sagen hier, die Aussicht sei atemberaubend, aber die Stufen sind es halt auch.
Ich Ich bin am ersten Wasserfall, dem Vernal Fall.
Das ist auch ziemlich glitschig, diesen Pfützen.
Ich treffe hier auch deutsche Touristen aus dem Emsland.
Sehr schön, wunderschöne Natur.
Und dann kam von oben Wasser, weil der Wind das da so hingetragen hat. War eine nette Abkühlung.
Ein paar Kilometer auf der gegenüberliegenden Seite liegt der gewaltige El Capitan. Eine über 900 Meter hohe Schieferfelsformation. Für Kletterer aus der ganzen Welt eine der größten Herausforderungen überhaupt. 2017 ist der Kletterprofi Alex Honnold der erste Mensch, der den El Capitan ohne Seil besteigt. Der Dokumentarfilm darüber heißt Free Solo und hat einen Oscar gewonnen. Fühlt es sich anders an ohne Seil? Es hat offensichtlich sehr viel höhere Konsequenzen. Davon bin ich noch ein kleines bisschen entfernt und auch ein bisschen froh, dass ich keinem Bären begegnet bin. Dafür jetzt den Höhepunkt erreiche, den zweiten Wasserfall, den Nevada Fall.
Ey, der Wasserfall stürzt hier halt sozusagen in den Wald rein. Da unten ist ein riesiger Regenbogen. Es wirbelt hier Wasserstaub. Das ist schon geil.
Palmen und Los Angeles, das gehört irgendwie zusammen. So hat man es schon oft auf Fotos gesehen. Was viele nicht wissen, die Palmen in Südkalifornien sind fast alle gepflanzt worden und mittlerweile naht ihr Lebensende. Und jetzt stellt sich die Frage in Los Angeles, was nun? Neue Palmen pflanzen oder vielleicht doch auf andere Bäume umschwenken? Sarah Willems ist dieser Frage nachgegangen.
Reisegrüße aus Südkalifornien. Wer schon mal eine Postkarte aus Los Angeles bekommen oder sogar selbst verschickt hat, weiß, die Motivauswahl ist vielfältig. Ob von der Shoppingmeile Rodeo Drive in Beverly Hills, dem Strand in Santa Monica mit Pier im Hintergrund oder ganz klassisch dem Hollywood Sign in den Hollywood Hills. Die Chancen stehen gut, dass Palmen mit drauf sind. Palmen sind ein ikonischer Bestandteil des Stadtbildes von L.A. geworden. Und das, obwohl viele der Palmen hier eigentlich gar nicht heimisch sind, wie Umweltschützerin und Palmexpertin Amanda Begley erklärt.
Viele der Palmen in Los Angeles sind mexikanische Fächerpalmen oder kanarische Dattelpalmen, die aus diesen beiden Regionen hierher gebracht wurden. Diese Palmen sind also nicht ursprünglich in unserer lokalen Klimazone hier in Los Angeles beheimatet.
Selbst die kalifornische Washington-Palme, die natürlicherweise in den Wüstenregionen Kaliforniens wächst, passt eigentlich nicht so ganz ins halbtrockene Mittelmeerklima von Los Angeles. Dass die Palmen überhaupt nach Los Angeles kamen, liegt an den katholischen Missionaren, die hier Ende des 18. Jahrhunderts lebten. Sie pflanzten sie, um die Palmwedel am Palmsonntag nutzen zu können. Die zweite Welle der Palmpflanzungen fand Ende 19. Anfang 20. Jahrhundert statt, als Los Angeles einen Entwicklungs- und Immobilienboom erlebte.
Man versuchte, Menschen von der Ostküste anzulocken und dazu wurde eine Fantasie von Los Angeles verkauft, als Ort des Glamours, der Wärme und der Tropen. Es war also in vielerlei Hinsicht tatsächlich einfach Marketing, diese ursprüngliche Bepflanzung mit Palmen.
1932 fanden die Olympischen Sommerspiele in Los Angeles statt. Es folgte die dritte und größte Welle an Palmenpflanzungen. Immerhin sollte die Stadt etwas hermachen. Etwa 100 Jahre alt sind sie also nun, die meisten Palmen dieser Stadt. Das Problem an der Sache? Nach etwa 100 Jahren sterben Palmen, also ungefähr jetzt. Die Stadt muss sich also entscheiden, wie sie nun vorgeht. Die Netflix-Talkshow Everybody's in L.A. widmet sich in einer ganzen Folge dieser Frage. Host John Mulaney erklärt das Dilemma um die Palmen.
They're not the best.
Palmen sind nicht die beste Wahl. Sie sehen gut aus, aber verbrauchen viel Wasser, verbessern die Luftqualität kaum und bieten so gut wie keinen Schatten. Sie sind wunderschön, aber nutzlos. Es gibt aber ein Argument für neue, schöne Palmen. 2028 werden wir die Olympischen Spiele ausrichten.
Aber die Pflege und Instandhaltung von Palmen ist umständlich. Um abgestorbene Palmwedel zu entfernen, müssen Arbeiter an den bis zu 20 Meter hohen Palmen heraufklettern, oft nur mit einem Seil gesichert. Das ist nicht nur teuer, sondern auch gefährlich. Tut man es nicht, stellen die Palmwedel ein Risiko dar. Sie sind sehr trocken und daher eine Brandgefahr. Außerdem sind Palmwedel bis zu 10 Kilogramm schwer. Eine Anruferin in der Talkshow schildert ihre Erfahrungen.
Ich habe mein Auto über Nacht unter einer Palme geparkt. Am nächsten Morgen war ein riesiger Palmwedel auf mein Auto gefallen. Meine Windschutzscheibe war komplett zertrümmert.
Amanda Begley arbeitet für die Organisation Tree People, die sich dafür einsetzt, dass mehr Bäume in Los Angeles gepflanzt werden. Palmen sind eigentlich Gräser und können daher nicht mit den Vorteilen mithalten, die Bäume bieten. Diese können durch ihre gewaltigen Baumkronen viel mehr Schatten spenden. Sie speichern bedeutend größere Mengen Wasser in den Blättern, dem Stamm und in den Wurzeln und halten somit sowohl den Boden als auch die Luft feuchter und kühler. Sie filtern die Luft und verbessern deren Qualität. In einer Stadt mit so viel Verkehr wie Los Angeles durchaus wichtig. Die kalifornische Steineiche hält Bagley dabei für eine gute Wahl.
Sie können sehr prächtig und schön sein und hunderte von Jahren leben. Sie können ein Zuhause für mindestens 300 Arten sein. Vögel, Insekten, Nager, die in den Bäumen leben und Nahrung finden können. Sie sind auch so etwas wie natürliche Klimaanlagen. Die kalifornische Steineiche ist ein wunderschöner Baum.
Die Vorteile von Bäumen sind auch bei den Verantwortlichen in LA angekommen. Von den 88 Städten, die zum Verwaltungsgebiet Los Angeles gehören, entscheiden sich manche für mehr Bäume, andere bleiben bei den Palmen. Seit 2006 werden in der Stadt Los Angeles zunehmend mehr Bäume gepflanzt. In Beverly Hills hingegen setzt man weiterhin auf Palmen. Fest steht, auch wenn es hier immer mehr Bäume geben wird, die Palmen bleiben LA erhalten, in der Stadt und auf den Postkarten.
Los Angeles und Palmen, ja. Aber Kalifornien und Glühwein, nein. Diese Verbindung passt irgendwie nicht. Aber in einigen Läden wird dort tatsächlich German Glühwein angeboten. Wie sich das vereinbaren lässt, hat sich Andreas Hein angesehen.
In den Filialen einer großen Supermarktkette sind vor dem Kassenbereich Flaschen mit deutschem Glühwein aufgestapelt. In großen Buchstaben steht Glühwein mit Ü drauf. Das versteht hier aber niemand. Deshalb darunter noch Mulled Wine, die amerikanische Bezeichnung für heißen Weinpunsch mit dem deutlichen Hinweis:
It says heat and serve, so I think of this as often normally served warm.
Heat and serve, also vor dem Servieren erhitzen. Das stellen auch die beiden Hosts des supermarkteigenen Podcasts fest und probieren einen Schluck. Kalt, direkt aus der Flasche ins Glas.
There's definitely the orange and the cinnamon.
Sie schmecken Orange und Zimt und wundern sich dann noch über den Namen, der in amerikanischen Ohren nicht schön klingt.
Is it glue wine or glue vine?
Glue wine, which sounds weird.
It does sound weird.
Paste.
Yeah.
Glue, also Klebstoff, in Kombination mit Wein, da ist noch viel Nachholbedarf in Sachen Glühwein in Kalifornien. Dem will Joseph ein Ende setzen. In Venice Beach betreibt er ein Bier- und Weinlokal namens Wurstküche und schenkt Glühwein aus.
Als wir es zum ersten Mal auf der Karte hatten, gab es zwei Reaktionen. Die einen, die es kannten, haben es geliebt. Andere mussten sich erst davon überzeugen lassen, vom Anblick eines heißen, dampfenden, was ist das? Die haben es dann aber auch geliebt und jetzt kommen auf jeden Fall immer wieder Leute her für einen Glühwein.
Ein Glühwein unter Palmen. Kurze Nachfrage direkt am Meer. Chris sitzt dort oberkörperfrei in der Sonne und schaut auf den Pazifik. Es ist Dezember.
Mir wäre das ein bisschen zu hart, ein heißes Getränk zu trinken, wenn es draußen 24 Grad sind. Schal und Mütze gehören nach meinem Gefühl eher dazu, um ein heißes Getränk zu genießen.
Chris gibt zu, dass er Glühwein kennt und sich an einen schönen heißen Becher mit duftendem Weinpunsch erinnert, als er mal in Europa war. Aber jetzt hier in Kalifornien aus dem Supermarkt eine Flasche Fertigglühwein mitzunehmen und in der Mikrowelle zu erhitzen, kommt eher nicht in Frage.
Wenn das so kommerzialisiert wird, dann verliert es doch den wahren Geschmack. Das fühlt sich unehrlich an.
Und erlaubt ist es in Kalifornien auch nicht, sich mit Alkohol einfach an den Strand zu setzen oder an der Promenade damit zu spazieren.
Ich wünschte, wir könnten Glühwein to go verkaufen, aber unsere Regierung will das nicht. Da sind wir hier noch nicht so weit.
Sagt Barbesitzer Joseph und bedauert ein bisschen, dass Glühwein an einem kühlen Abend draußen am Strand und am Sternenhimmel Kaliforniens nicht erlaubt ist.
Es geht weiter in den Norden, in die größte Stadt des Bundesstaates Washington, nach Seattle. Und wenn Sie mal dort sein sollten, dann lohnt sich ein Besuch in der örtlichen Bibliothek. Die Central Library in Seattle gibt es seit 20 Jahren. Das Gebäude ist nicht nur ein architektonischer Hingucker, das Angebot dort ist auch extrem groß. Klassische Bücher gibt es natürlich, aber auch Veranstaltungen und praktische Lebenshilfe, beispielsweise in Steuerfragen. Die Innenräume sind funktionell, fantasievoll und stylisch zugleich gestaltet. Und das alles zusammen gilt Fachleuten als wegweisend für die Gestaltung moderner Bibliotheken. Und das Beste, alles ohne Gebühren. Reinhard Spiegelhauer war in der Bibliothek unterwegs.
Sie sieht einfach nicht aus wie eine Bibliothek, sagt Hollis Williams und lässt den Blick durch den großen Eingangsbereich schweifen.
It just doesn't look like a library. No columns.
Keine Säulen im antiken ionischen Stil. Das Gebäude ist eine Konstruktion aus Stahl, Beton und Glas und es sieht doch ganz anders aus als der gewöhnliche Büroturm. Eher wie ein unordentlicher Stapel von Büchern auf einem Tisch.
There's a pile of books on your coffee table, and they're arranged in a little stack, and they stick out in different ways.
Unterschiedlich dicke, unterschiedlich große Bücher, manche gegeneinander verdreht. 11 Geschosse hat die Central Library und Hollis Williams kennt sie wie kaum ein anderer. Er war vor 20 Jahren bei der Eröffnung dabei, hat seitdem unzählige Neugierige durch die Bibliothek geführt. Heute nimmt er uns mit. Die Rolltreppen springen sofort ins Auge. Sie sind gelb lackiert, wie auch die Aufzüge.
Now, one of the things the architect did was he made all the elevators and escalators chartreuse. So you wouldn't have any problem finding your way around.
Architekt Rem Koolhaas dachte, das Farbschema würde die Menschen quasi automatisch durch den Bau führen. Heute gibt es trotzdem auch Hinweistafeln. Sicher ist sicher. Der riesige Bereich für Kinder hat extra niedrige Regale und eine Art Aula für Vorlesestunden für bis zu 100 Kinder. Um die Ecke im Inneren des Baus geht es in eine Art Hörsaal für Veranstaltungen aller Art. Rem Koolhaas war einer der ersten Architekten, der das direkt in eine Bibliothek hineingeplant hat. Sogar Einbürgerungszeremonien werden hier abgehalten.
Yeah, just last week we had 30 new citizens here, so we watched them. Take the oath.
Sie habe zugesehen, als kürzlich 30 Neubürger den Eid geschworen haben, erzählt Valerie Wonder. Sie managt die Central Library. Ein paar Meter hinter dem Veranstaltungssaal hängen Telefone an der Wand. Ein kostenloser Service für Menschen, die sich kein Handy leisten können.
Because we have a lot of people who come into the library who don't necessarily have a cell phone, and this is a lifeline for them to call family, make appointments.
Die Telefone sind ein Mittel der Teilhabe. Eine Rolltreppe, gelb natürlich, führt hoch zur sogenannten Mischkammer im 5. Obergeschoss. Ursprünglich ging es hier nur um Informationen zu Büchern. Heute zunehmend auch um konkrete Hilfe durch gemeinnützige Organisationen.
We have non-profits and social service agencies come. One of the most popular is Tax Help.
Mehr als 3000 Menschen jährlich holen sich hier kostenlose Steuerberatung. Wer seine Wohnung verloren hat, kann hier Hilfe suchen. Für Bedürftige gibt es wöchentlich ein Kaffeekränzchen, nicht in irgendeiner Ecke, sondern im schönsten Teil des Gebäudes.
Often the folks who are attending that program are people who are houseless, so the food is not just an opportunity to interact, it's also a need.
Wohnungslose können nicht nur teilhaben, sie bekommen auch etwas in den Magen. Um von oben im Gebäude nach unten zu kommen, kann man übrigens keine Rolltreppe nehmen. Die fahren nur aufwärts. Das hat beim Bau Geld gespart. Vielleicht wollte Rem Koolhaas aber auch nur sicher sein, dass die Besucherinnen und Besucher auch möglichst sein ganzes Werk bewundern. Was viele auch tun. Die luftige Konstruktion mit diamantförmig geschnittenen Fenstern, der freie Blick aus dem obersten Geschoss bis fast ganz nach unten, spektakulär.
I think this building is an icon of one of the social values in our democracy of transparency.
Die Transparenz des Gebäudes verkörpert auch sehr gut die sozialen Werte der Demokratie, die Transparenz der Institutionen, findet Hollis. In der Central Library gibt es natürlich ganz herkömmliche Bücher. Es gibt visuelle Medien, es gibt E-Books, aber längst eben auch Veranstaltungen und soziale Dienste. Was angeboten wird, wo und in welchem Umfang, das verändert sich. Architekt Rem Koolhaas hat das vorhergesehen, sagt Bibliotheksmanagerin Valerie.
And I think that was by design by Rem, understanding that the world will change, the needs will shift. It's evolved some and that's the way he expected things to happen.
Es gibt sogar kostenlose Übungsräume für Musikerinnen und Musiker. Auch Anfänger können sich eine Gitarre greifen und sie ausprobieren. Die Menschen in Seattle sind stolz auf ihre Central Library. In mehreren Erhebungen haben sie sich dafür ausgesprochen, sie weiter mit Steuermitteln auszustatten.
They've continued to support us through several levies, which, so again, voting to tax themselves to support the library.
Auch ein Förderverein hilft, das Angebot zu finanzieren. Es ist kostenlos. Seit kurzem sind sogar Überziehungsgebühren bei der Ausleihe weggefallen. Zoe freut sich, dass es einen freundlichen, offenen Raum mit schnellem WLAN gibt.
It's very welcoming and it's open space and the Wi-Fi speed is very high.
Zugriff auf unbegrenztes Wissen, Rückzugsorte, um zu büffeln, das schätzt Chris an der Central Library.
Infinite knowledge that's at your fingertips and quiet place where you can learn, study.
Und sie ist eben eines der wenigen kostenlosen Angebote, die es noch gibt, sagt Chase.
It's one of the last free spaces where people can exist without having to pay money for it.
Das war unterwegs. Wenn Sie etwas verpasst haben, finden Sie alle Sendungen in der ARD Audiothek. Ich bin Tina Witte und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Machen Sie es gut.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.